Folge 112. Was Welt und Klima wirklich hilft, wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und was wir dagegen tun können. Dies ist eine Wiederholung meines Interviews mit Frau Dr. Anita Idel vom 5. September 2016. Frau Dr. Anita Idel ist Tierärztin, Mediatorin und Buchautorin. Sie war Lead-Autorin im Weltagrarrat. Die ausgebildete Ärztin arbeitet als Projektmanagerin und Beraterin für eine nachhaltige Landwirtschaft. Im Zentrum steht die Integration nachhaltiger Tierhaltungs- und vor allem Beweidungssysteme zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit, der biologischen Vielfalt und der Tiergesundheit. Was wenigen bewusst ist, ist, dass die heutigen Kornkammern der Welt ehemalige Steppenböden sind, also Grasland. Ihre gigantische Fruchtbarkeit ist durch jahrtausende lange Beweidung entstanden. Weidetiere und Wiederkäuer haben seit der letzten Eiszeit einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung der Böden und deren Fruchtbarkeit geleistet. Ob die Prärie Nordamerikas, die Pampa in Argentinien, die Schwarzerdeböden in der Ukraine, sie alle sind Steppenböden, die ihre gigantische Fruchtbarkeit ihrer Nutzungsart verdanken. Jahrtausendelange Beweidung hat meterdicke Humusschichten entstehen lassen und bewahrt. Die intensive Landwirtschaft mit gigantischen Monokulturen und Kunstdünger, das Verschwinden extensiver Beweidung und die Intensivierung der Tierhaltung, all das lässt die fruchtbaren Bodenschichten und auch Kohlenstoff aus dem Boden verschwinden. Frau Dr. Idel spricht in dem Interview über die Zusammenhänge und welchen Beitrag die Kuh zum Klimaschutz leisten kann. Viel Spaß bei der Folge.
Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
Du bist ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren vor allem tätig im Bereich oder mit dem Thema nachhaltige Landschaftsnutzung. Und in deinem Buch mit dem sehr, provokanten Titel »Die Kuh ist kein Klimakiller« sprichst du ja die Bedeutung der nachhaltigen Tierhaltung, der nachhaltigen Weidehaltung vor allem an und vor allem, welche Bedeutung Rinder jetzt im Zusammenhang mit Bodenfruchtbarkeit haben. Ich meine, das spricht ja eigentlich gegen alles, was wir jetzt so gehört haben in der Presse, was immer so verbreitet wird.
Ja, das ist tatsächlich so. Größer könnte die Bedeutung für die Bodenfruchtbar gar nicht sein. Also die Bedeutung, die tatsächlich weidende Wiederkäuer haben. Und das sind halt insbesondere die Kühe, aber das sind auch die Wisente, die sonst in Afrika heute, die Gnus in Südamerika, die Alpakas. Also von daher gesehen geht es schon um eine ganz große Familie. Es geht um nachhaltiges Weidemanagement. Ja, und das steht, wie du sagst, in völligem Gegensatz zu dem, was wir jetzt seit 2 Jahrzehnten hören. Ja. Inzwischen steht ja die Kuh am Klimapranger.
Ja. Eigentlich schon, ja. Also es ist schlimmer als Auto, schlimmer als alles Mögliche. Also wie geht das?
Ja, wie geht das? Ich denke, das hat eine Geschichte. Und bevor die Kuh an den Klimapranger kam, ging sie schon an einem anderen Pranger. Denn sie gilt ja bis heute als schlechter Futterverwerter.
Okay.
Jetzt komme ich nicht aus der Landwirtschaft. Ich komme aus einer mittelgroßen Stadt, vom Stadtrand, schon sehr naturverbunden. Aber nun in meinem Agrarstudium zu lernen, Kühe sind schlechte Futterverwerter, das war dann doch ziemlich überraschend, weil die essen doch Gras. Die können von Gras leben. Das können wir nicht. Und warum kommen denn tatsächlich immer, die verrechnen sich nicht. Warum kommen denn die ganzen Studien zu dem Ergebnis, dass Kühe schlechte Futterverwerter sind?
Ja.
Ganz einfach. Sie werden nicht an dem gemessen, was sie gut können, sondern sie werden an dem gemessen, an dem Lebensraum oder dem Fütterungssystem, in dem alles Fresser oder auch wir Menschen als alles Esser leben. Und dann werden sie gefüttert mit Mais, Soja, Getreide. Naja, und das können Schweine, Hühner, Menschen viel besser verwerten. Das heißt, sie werden einfach im falschen System getestet. Und insofern, und das ist die ganz massive Kritik an der Wissenschaft, steht das Ergebnis schon fest mit Beginn der Studie. Man weiß vorher schon, dass wenn man die Kuh in solch ein Schweinesystem im positiven Sinne stellt, da dass sie dann verloren hat.
Das heißt, eigentlich kommt es daher, dass die Kühe mal nicht artgerecht sozusagen gefüttert werden, nicht mit einem Substrat, für das sie eigentlich geschaffen sind, sondern mit etwas, woran sie eigentlich nicht optimal angepasst sind, oder?
Genau, Gras und Bäume und Wald sind das, was den Boden der Welt heute noch am meisten bedecken. Viel anderes ist dann künstlich durch uns hinzugekommen, wobei Getreide, das sind ja im Wesentlichen auch Gräser, eben weiter gezüchtete Gräser, und die dadurch eben wesentlich energiereicher sind. So, und genau das braucht aber so ein Wiederkäuer eigentlich nicht. Es sei denn, wir selektieren ihn auf Hoch- und Höchstleistung, dann ist tatsächlich notwendig, in Anführungsstrichen notwendig, dass wir dann eben die Tiere mit Kraftfutter befüttern. Aber die eigentliche Futtergrundlage ist das Gras plus Büsche und so weiter. Und so kam halt die Kuh in den schlechten Ruf, ein schlechter Futterverwerter zu sein. Ja. Und insofern, es ist völlig gaga, wenn man in dem Sinne jetzt die Kuh mit dem Schwein oder dem Huhn vergleicht. Das machen wir doch, wenn es um Lebensstile bei Menschen geht, auch nicht. Da vergleichen wir doch auch nicht uns mit Huhn oder uns mit Schwein, sondern nachhaltig, ressourcenschonend, gering energieverbrauchend einerseits und auf der anderen Seite intensiv im Sinne von nicht nachhaltig, ressourcenvergeudend, energieverschwendend. Ja. So, das muss man vergleichen. Und das gilt für die Rinder genauso. Das sind unterschiedliche Systeme. Und der Böse, der Mensch.
Ja. Das heißt,
keine Wahl.
Das heißt eigentlich, also für die konventionelle Massentierhaltung, wie es jetzt ja in Großteils einfach durchgeführt wird, würdest du auf jeden Fall sagen, ja, da stimmt diese Aussage, dass es problematisch ist.
Ich nenne es die industrielle Landwirtschaft.
Die industrielle Landwirtschaft,
eben die Industrialisierung. Denn wir haben ja auch heute, es geht natürlich um eine Ökologisierung, es geht um Bio, keine Frage. Nichtsdestotrotz gibt es konventionell arbeitende Betriebe, auch in Deutschland, die eben wirklich versuchen, eine nachhaltige Landwirtschaft zu machen und auch ein nachhaltiges Beweidungssystem. Also insofern geht es um alle, die eben auf der Seite sind und versuchen, mit weniger Energieeinsatz letztendlich nachhaltiger zu wirtschaften. Und keine Frage, in dem Augenblick, wo wir Menschen, wer sonst, die Tiere letztendlich in Massentierhaltung stellen, sind wir dann entsprechend für die Folgen verantwortlich. Ich bin ja Tierärztin.
Ja.
Das wirkt sich natürlich diese Hochleistungszucht und das Hochleistungsfutter, die nicht artgerechte Haltung, wirkt sich natürlich massiv auf die Gesundheit der Tiere aus. Von Fischfinden gar nicht zu reden.
Naja, das ist klar. Ja.
Aber deine Frage war ja die nach meinem Buch.
Genau.
Und ich freue mich sehr, das kommt nächste Woche in 6. Auflage raus und hat eben den provokanten Titel Die Kuh ist kein Klimakiller. Und ich freue mich auch sehr, dass der Verlag so mutig war, diesen Titel auch zu geben, den ich vorgeschlagen hatte.
Ja, also das ist mutig, wirklich, weil ich denke, dass das gar nicht so einfach war, oder? Das durchzubringen.
Es war schon Überzeugungsarbeit, nicht richtig, denn, und das war ja eigentlich deine Frage.
Genau.
Wieso ein Buch und meine Arbeit unter der Überschrift sozusagen, jedoch auch eigentlich fast alle Studien zu dem Ergebnis kommen, Kühe sind Klimakiller.
Genau.
Und so war das auch, als ich noch am Weltagrarbericht mitgearbeitet habe und wenn ich Gespräche mit Journalisten hatte, dann habe ich öfter so einfließen lassen, dass ich ja jetzt an ein Buch schreibe und dass der Titel, und das habe ich bewusst genuschelt. Ich habe gesagt, der Titel ist Die Kuh ist ein Klimakiller. Und dann kam in der Regel immer die Nachfrage, die Kuh ist ein Klimakiller. Nein, der Titel des Buches ist Die Kuh ist kein Klimakiller. Die Auflösung, dieselbe wie bei Die Kuh ist ein schlechter Futterverwerter. Es liegt am Studiendesign, am Forschungsdesign. Und auch hier ist sozusagen schon, bevor es überhaupt losgeht, klar, welches Ergebnis rauskommt. Okay. Denn Tatsache ist, Kühe rülpsen Methan. Methan ist 25 mal so klimarelevant wie CO2. Und wer nur auf Emissionen guckt, also auf das Freisetzen von Gasen und nur auf das Methan, die Kühe verloren. Weil entsprechend Menschen oder Hühner oder Schweine nicht entsprechend Methan emittieren. Da kommt auch der eine oder andere Furz nicht mit. Bei der Pumpe, wohlgemerkt, hauptsächlich ums Rülpsen. Nur, wenn man nur auf Methan achtet, dann ist tatsächlich, und solche Werbung gibt es ja, ein PKW besser als eine Kuh. Ich meine, es ist ja absurd. Dann ist auch ein PKW, ein Atomkraftwerk, besser als eine Kuh. Also in anderen Worten, was muss man schauen? Man muss das ganze System anschauen. Denn wenn man die Frage hat, nicht, wie kann ich Methan reduzieren, sondern die Frage, wie kann ich tatsächlich was Positives für das Klima tun, dann ist die Antwort mehr Gras. Aber, und das ist, das muss man halt wissen, das Methan wird ja gebildet von Mikroorganismen in Pansen, also in diesen Vormägen der Kuh. Und wenn die arbeiten, dann wird dabei Methan freigesetzt. Ne? Methan ist ein Klimagas und das muss die Kuh dann entsprechend ausrülpsen. Mit anderen Worten, die Kuh alleine, ohne ihre Helfer in den Vormägen, die kann das Gras genauso wenig verwerten, wie wir Menschen das können. Wenn ich ein Forschungsprojekt habe und das von vornherein so stricke, dass die Frage ist, wie kann ich den Methanausstoß der Kuh pro Kilogramm Milch, pro Kilogramm Fleisch reduzieren?
Ja.
Dann ist die simple Antwort Mais, Getreide, Soja. Intensive Fütterung mit Kraftfutter. Dann habe ich tatsächlich das Ergebnis, dass ich dann weniger Methan pro Kilogramm Milch, pro Kilogramm Fleisch habe, weil diese methanbildenden Mikroorganismen ja ganz viel mit der Grasfütterung zu tun haben. Wenn mich aber, und darum geht es doch, wenn mich die Nachhaltigkeit interessiert, wenn mich das Klima interessiert, wenn ich also frage, wie kann ich die Klimawirksamkeit, der Klimaschädlichkeit, wie kann ich die reduzieren, dann ist die Antwort mehr Gras in die Kuh. Woher kommt der Unterschied? Weil in dem Augenblick, wo ich in einem intensiven System Kraftfutter anbaue, habe ich Klimaeffekte, habe ich durch die Düngung vor allen Dingen und insbesondere durch die Düngung mit synthetischem Stickstoffdünger das Freisetzen von Lachgas. Und über Lachgas wird in der öffentlichen Diskussion immer noch überhaupt nicht geredet. Lachgas ist 300 Mal so klimarelevant wie CO2. Das heißt, Lachgas, das hat die chemische Formel N2O, das ist 12 Mal klimarelevanter als Methan. Aber alle Welt weiß, ist ein Klimakiller, weil sie Methan rülpst. Und über das Lachgas wird überhaupt nicht gesprochen. Und die, die derzeit am meisten profitieren von diesem Irrwitz zu glauben, Kühe wären Klimakiller, das ist die chemische Industrie, die eben Landwirtschaft intensivieren will, die eben möglichst auch eine intensive Fütterung will, also einen entsprechend intensiven Ackerbau, da muss man Saatgut kaufen, da wird gedüngt, synthetische Stickstoffdünger und letztendlich Pestizide eingesetzt. Und das ist das Agrarsystem, was die Probleme ausmacht. Damit werden wir hier zusammenkommen.
Ja, ich meine, das ist sozusagen ja ein Aspekt mit dem Methan, aber auch ein anderer Aspekt, den du auch immer wieder ansprichst und vor allem auch in einem sehr interessanten Vortrag, den ich von dir gesehen habe von der Biofach vom 2014, dass ja auch die Weidehaltung noch ganz andere Vorteile hat, auch für das fürs Ökosystem an sich, ja, von wegen Biodiversität oder auch das Zurückbringen von Kohlenstoff in die Erde. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen.
Genau, gerne. Also dieses Zurückbringen macht deutlich, es geht um Kreisläufe. Das heißt, wir machen schon wieder einen Fehler in dem Augenblick, wie es üblicherweise der Fall ist, wo nur auf Emissionen geguckt wird, also auf das Freisetzen von Klimagasen. Da ist ja der Eindruck entstanden, Klimagase an sich seien böse. Aber ohne Klimagase gäbe es uns ja gar nicht. Ja? Irgendwann gab es CO2, irgendwann gab es Bakterien, die CO2 nutzen. Irgendwann gab es Pflanzen, die CO2 nutzen. Und wir sind eben die, die das CO2 ausatmen und dafür Sauerstoff aufnehmen. Und dieses CO2 macht einen Kreislauf. Das heißt, der Masse bei der Bodenbildung ist tatsächlich gespeichertes CO2 aus der Atmosphäre. Ja, wie wird denn das da gespeichert?
Ja.
Letztendlich durch die Pflanzen und ihre Wurzeln. Das macht keine Pflanzenart so effizient wie die Grasgesellschaft.
Okay.
Übrigens heute, das ist der biologische Begriff, das größte Biom ausmachen auf der Welt. Das heißt, nichts außer Wasser, in anderen Worten nichts bedeckt die globale Landfläche, so sehr wie Gras. Und das trotz des gigantischen Graslandumbruches, den es ja
Wahnsinn, gibt. Wahnsinn, ja.
40, wo früher Gras stand, steht jetzt in der Regel Mais.
Ja.
Dennoch ist Gras immer noch das, was...
Immer noch, nämlich, ja, Wahnsinn.
Das heißt,
ja.
Erstmal, um nochmal nicht nur ein Loblied auf die Kuh, sondern eben auch ein Loblied auf das Grasland zu singen.
Ja.
So ist Grasland so erfolgreich. Ne? Gras kann extrem trocken, wie in der Serengeti, oder extrem nass, wie in Flussauen.
Mhm.
Gras kann extrem heiß, wie der Serengeti, oder aber auch extrem kalt. Und insofern kann Gras generell überall dort wachsen, wo heutzutage auch Wald wachsen.
Ja.
Aber Wald kann nicht überall da wachsen, wo Gras wachsen.
Mhm.
Es gibt ja auch diesen Begriff, du bist in Wien, Berge, die Alpen, Österreich, oberhalb der Baumgrenze, sagt man.
Ja.
Da können eben die Bäume, weil es ihnen nicht nass genug bzw. zu kalt ist, dann wachsen. Und Gras kann. Und
okay.
Um jetzt die Kuh mit ins Spiel zu bringen, Gras hat noch die Besonderheit, Gras will beweidet werden.
Ah.
Andere Pflanzen wehren sich gegen das, was der Förster Verbiss nennt. Ja, dann wird er ja rot, weil er ja verhindern will, ne, dass eben andere Wiederkäuer oder na, Hirsche, dass die eben an die Knospen im Wald angehen.
Ja.
Und in Bezug auf die, roter Faden, der Verbiss, das Gras will gebissen werden und wehrt sich nicht, das heißt, es bildet keine Stacheln, es bildet keine Bitterstoffe, keine Toxine.
Ne? Yeah.
Gras will gebissen werden. Und insofern finde ich ganz wunderbar, das ist einer meiner großen Vorbilder, ein Professor, der in den 1950er Jahren diese ganze Forschung, an der ich nun so sehr weiterarbeite, in die Wege gebracht hat, Professor Klapp, sehr deutsches Wort, Professor, zusammen mit einem Franzosen, mit einem sehr französischen Namen, Herr Voisin. Die beiden haben eben geforscht über die Lebensgemeinschaft zwischen Gras und Grasern.
Aha.
So, und warum kann jetzt Gras noch mehr als Bäume bewirken, dass CO2 in den Boden kommt? Das hat was mit der Vegetationszeit zu tun. Jetzt im Mai, wo wir unser Interview machen, fangen die Bäume gerade an auszuschlagen. Das heißt, erst ab jetzt können sie wieder CO2 aus der Luft aufnehmen und entsprechend auch über die Wurzeln letztendlich in den Boden bringen.
Mhm.
Während beim Gras die Vegetationszeit ja eine viel längere ist.
Ja? Stimmt, ja.
Theoretisch in milden Wintern kann fast den ganzen Winter über sogar noch Gras wachsen. Während bei den Bäumen ab August werden die Blätter schon langsam wieder gelb, ja? Dann lässt das wieder nach. Und insofern geht es um das gigantische Potenzial beim Gras, was unterirdisch ist, was man nicht sieht. Ja? Denn man könnte sagen, aus den Wurzeln von heute wird der Humus von morgen.
Mhm.
Das ist eben diese Aufnahme von CO2 aus der Luft. Und wenn wir uns überlegen, die Situation hier in Mitteleuropa, ich habe, das wird heute ja immer noch so gelernt, die natürliche Vegetation Mitteleuropas ist der Wald.
Genau.
Nach der Eiszeit, ne, wo also dann meterdicke Gletscher so nach und nach geschmolzen sind, stand ja hier nicht Wald. Ne?
Genau.
Das, was sprießen konnte, waren Baumsamen und Grassamen.
Mhm.
Dann ist es eben entscheidend, sind dort weidende Tiere,
wie
wir das heute nennen, offen halten, die Gegend.
Ja, genau.
Dann kann entsprechend Bäume nur dort wachsen, wo die Tiere nicht weiden.
Mhm.
So muss man sich das wohl auch vorstellen, dass vor 10.000 Jahren nach und nach eben es immer Regionen gab, die wurden offen gehalten und da, wo nicht, verbuschte es so nach und nach, als es nicht mehr zu kalt oder zu trocken war.
Ja.
Und so konnte nach und nach auch Wald entstehen.
Mhm.
Aber als wir Menschen dann diese ganzen Wiederkäuer vertrieben hatten, da war dann tatsächlich irgendwann flächendeckend Wald. Schon vor 2000 Jahren, als die Römer hier in Mitteleuropa waren, da gab es keine großen Wiesentherden mehr und die großen Auwüchsenherden. Die hatten, ich sage nicht, dass wir die alle ausgerottet haben, aber die haben wir so gestört durch Bejagung, dass die sich halt nach Osten zurückgezogen haben.
Das heißt, man kann sich vorstellen, auch ein bisschen, dass es sozusagen nach Ende der Eiszeit auch in Europa oder in Mitteleuropa so ausgesehen hat, wie man es jetzt vielleicht auch noch aus Afrika kennt, mit diesen großen Herden an Wiederkäuern, die sozusagen dort halt durch die Savanne ziehen, aber
Also auf jeden Fall größere Herden.
größere
Man
Herden auf
weiß
jeden
ja
Fall.
heute, dass die Größe der Herden auch viel zu tun hat mit den Beutegreifern.
Okay, ja,
Ja, also in
natürlich,
welchem
ja.
Ausmaß. Einige haben ja die letzte Eiszeit nicht überlebt hier in Europa. Und ja, es gab keine. Die Löwen haben es nicht
Ja.
überstanden. Ja? Aber natürlich, es gab Wölfe, es gab Bären. Und insofern hängt es immer. Also davon ab, das Verhältnis zwischen
Ja.
Beutegreifern und den Weidetieren. Weil das ist so das Bild, was man sich vorstellen
Okay.
muss, dass je nach Jahreszeit dann eben auch größer oder in kleineren Regionen eben die Tiere umherziehen.
Und eben, und wird das ein Argument, sozusagen ein Gegenargument könnte ja jetzt sein, ja, aber wenn man eh, also Landwirtschaft betreibt oder zum Beispiel eh große Felder hat mit Grasartigen, also mit Getreide, ja, dann würde das ja auch dazu führen, dass sozusagen Kohlenstoff in den Wurzeln gebunden werden. Oder wie ist das nicht so ganz?
Nein, es geht tatsächlich beim Gras um das Dauergrünland.
Okay.
Ja, dass eben
Ja.
tatsächlich rund ums Jahr und über die Jahre Flächen eben mit Gras bedeckt sind. Und da haben wir ja die Situation, dass es bei uns, das wissen wir ja auch, viele Regionen gibt, da sind die Böden nicht, wie man sagt, ackerfähig. Also so ein landwirtschaftlicher Terminus, ne, bedeutet eben, da kann man eben nicht Land mit landwirtschaftlichem Gerät was erreichen, weil zu steil, zu steinig, zu nass, zu trocken. Und das sind die originären
Okay.
Regionen natürlich, wo wir auch heute Dauergrasland haben sollten. Aber im Zuge des Klimawandels mit diesen Starkregenereignissen sind inzwischen auch Hänge gefährdet, wo man in der Vergangenheit durchaus pflügen konnte,
Ja.
dass das gefährlich war.
Ah.
Aber inzwischen, also für Deutschland, die Zahlen sind, dass in manchen Regionen solche Starkregenereignisse sich verfünffacht haben.
Okay.
Und wenn dann eben in der Situation, wo ich eben gerade den nackten Boden habe, weil ich eben gerade einen Fruchtwechsel nach habe, und dann kommt so ein Starkregen, kann es
Ja.
tatsächlich sein, dass wirklich die ganze fruchtbare Erde einfach wirklich abschmiert. Diese Risiken, und darum geht es eben,
Ja.
die Kuh zu denken, um Risiken zu minimieren.
Ja.
Wir sind ja dabei, alles immer noch mehr höher zu schrauben, also bei der Gesundheit bzw. Krankheit sowieso,
Ja.
aber eben auch, was die Ökologie betrifft. Und das heißt, auch solche Hänge, da sollten wir uns zukünftig überlegen, ob es nicht besser wäre, die tatsächlich mit
Zu
Dauergras zu
beweisen.
nutzen.
Ja,
Ja,
genau.
und zu beweiden, ja, völlig richtig. Und du hast ja die Biodiversität angesprochen. Also diese Landschaft, über die wir jetzt gesprochen haben, die sich nach der Eiszeit entwickelt hat, also mit kleinen Wäldchen und dann wieder eine offene Fläche oder auch innerhalb der Wälder, dann eben Waldweiden. Da gab es also unglaublich viel Übergangsregionen. Immer so Wald, Busch und dann wieder
Ja.
Fläche mit der Wiese. Und diese Übergangsregionen, von denen wissen wir ja heute, das sind eigentlich die vielfältigsten. Und wir reduzieren sie immer mehr, indem wir in die
Ja.
kleine solche, spricht ja von Landschaftselementen in der EU, ja,
Ja.
eben diese Landschaftselemente dann weitestgehend rasiert werden,
Ja.
weg. Und damit wird eben auch die Biodiversität erheblich reduziert. Und die wandernden Weidetiere spielen eine unglaubliche Rolle für die biologische Vielfalt der Pflanzen, auch deshalb, weil sie Pflanzensamen durch die Gegend tragen. Das heißt,
Natürlich.
wie viele Pflanzen werden eben nicht nur durch Bienen und Insekten,
Ja.
sondern eben auch durch wandernde Weidetiere verbreitet. Und indem nun immer mehr Zäune
Ja.
kommen und immer mehr weniger, ja, nochmal, indem immer mehr Zäune kommen und indem immer weniger Tiere tatsächlich auch in Weidehaltung gehalten
Ja.
werden, ist dieser ganz wichtige biologische Effekt extrem reduziert. Das heißt, die Schäfer, die haben über Jahrhunderte kompensiert, was
Okay,
wir sozusagen angerichtet
ja.
haben, dadurch, dass wir die wandernden Weidetiere verdrängt haben.
Ja.
Und heute gilt es entsprechend, wir bräuchten viel, viel mehr Schäfer.
Ja.
Ja? Wir bräuchten Unterstützung genau für eine Schäferinnen und Schäfer natürlich.
Ja,
Das
natürlich.
heißt, wir brauchen Unterstützung, für einen Beruf, der noch nie so richtig gewertschätzt und das endlich mal werden müsste.
Ja, ja. Wahnsinnig spannend. Also wirklich toll, diese Zusammenhänge einfach nochmal so ein bisschen auch so gut, du kannst es so gut erklären. Und bevor wir jetzt sozusagen zum Ende unseres Gesprächs kommen, ist natürlich immer, oder sozusagen die brennende Frage ist, oder was vielleicht aufkommt, ist ja schön und gut mit Weidehaltung, aber haben wir denn überhaupt den Platz? Kann man denn überhaupt Rinder wieder also extensiv halten? Und das ist ja oft das Argument, es kann ja nicht jeder so essen, weil wir ja nicht alle wieder alle Rinder extensiv halten können, oder? Wie siehst du das? Ist da ein Potenzial?
Ich hoffe, es klingt nicht arrogant. Das Potenzial ist riesig.
Ja.
Erstens und zweitens, wir können auf jeden Fall nicht weitermachen wie bisher. Mit anderen Worten, diese vermeintliche Agrarwachstumspolitik führt ja letztendlich zu erhöhten Risiken und letztendlich zum Schrumpfen. Das heißt, wir haben Erosion in unglaublichem Ausmaß. Wir haben einen Verlust der Bodenfruchtbarkeit. Wir haben eine Belastung der Gewässer.
Ja.
All dieses ist eindeutig zu beantworten, so wie es der Weltagrarbericht gemacht hat, 2004 bis 2008, mit dem Ergebnis Business as usual is not an option. Wir können nicht weitermachen.
Ja.
Und was bedeutet denn das? Gerade angesichts der hohen Zahl der Menschen auf der Welt, gerade auch angesichts der möglichen weiteren Zunahme der Anzahl der Menschen auf der Welt, müssen wir es anders machen. Müssen wir es nachhaltiger machen. Müssen also dafür sorgen, dass Ressourcen nachhaltiger genutzt werden und natürlich, dass die mit der Intensivierung verbundene Chemisierung, synthetischer Stickstoffdünger, Pestizide, Herbizide, Fungizide,
dass
das entsprechend reduziert wird. Also was heißt das jetzt aber konkret auf deine Frage mit den Weideflächen?
Ja.
In dem Augenblick, ich habe ja gesagt, synthetischer Stickstoffdünger entsteht Lachgas und das ist 300 Mal so klimarelevant wie CO2. Mit anderen Worten, wir müssen weg vom synthetischen Stickstoffdünger. Dann müssen wir wirkliche Bodenfruchtbarkeit generieren. Da kann tatsächlich die Kuh erheblich zu beitragen. Mit anderen Worten, nicht nur in Anführungsstrichen eben auf diesen nicht ackerfähigen Böden, sondern eben auch im System Acker mit integriert. Da braucht es eine Menge Hirnschmalz, Geld für die Unterstützung, aber es fehlt nicht. Geld ist da. Die Frage ist, wofür wird es ausgegeben? Und im Augenblick ist der größte Profiteur die chemische Industrie für die Industrialisierung der Tierhaltung.
Ja. Okay, vielen Dank.
Falls du mehr über diese Folge wissen willst, dann schau in die Shownotes auf evolutionradioshow.de. Und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann such in iTunes oder deiner Lieblings-Podcast-App einfach nach Evolution Radio Show und klicke auf Abonnieren.